Unser Textabschnitt von heute enthält eine Redewendung, die in vielen Situationen ausgesprochen wird, selbst von Menschen, die sich gar nicht als religiös oder gläubig bezeichnen würden. Da fliegt die favorisierte Mannschaft bei einem spannenden Sportturnier frühzeitig aus dem Rennen und ein unscheinbares Team von Außenseitern überrascht alle mit seinem Siegtreffer. Am Flughafen stehen Reisende in einer langen Warteschlange. Plötzlich heißt es, Passagiere nach London sollen bitte vorgelassen werden. Plötzlich gehen mehrere Personen nach vorn, die anfangs ganz hinten in der Schlange standen, und werden sofort bedient. Ein Team von Lehrern besucht gemeinsam ein Restaurant, um die Erfolge des vergangenen Schuljahres zu feiern. Als die Teller mit dem Essen serviert werden, müssen zwei Teilnehmer länger als die anderen auf ihr Essen warten. In allen drei Situationen kannst du darauf warten, dass einer der Beteiligten, bekleidet von einem Schmunzeln natürlich, sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Tatsächlich geht dieser Spruch auf etwas zurück, das Jesus gesagt hat. Genauer gesagt handelt es sich um 50% von dem, was Jesus gesagt hat. Also nicht nur werden laut Jesus die Letzten Erste sein, sondern auch die Ersten Letzte. Das sollen wir bedenken. Manche stehen in der Schlange anfangs ganz vorn, aber zuletzt stehen sie nicht mehr vorn. Manche gelten als Favoriten, aber sie fliegen aus dem Turnier. Kann uns so etwas als Nachfolger von Jesus auch passieren? Als Menschen, die bei Gott nach Antworten suchen, als Menschen, die sich wirklich Mühe geben. Unser Text heute beginnt mit einer Situation, die man beinahe als Berufung eines weiteren Apostels bezeichnen könnte. Jemand kommt zu Jesus, nennt ihn guter Lehrer. Bei Markus steht, dass er sich sogar vor Jesus auf die Knie wirft. Lukas erzählt uns noch, dass es sich um einen Oberen handelt, eine angesehene Führungspersönlichkeit. Und Matthäus, dem ist aufgefallen, wie jung dieser Mann doch war. Eigentlich könnten das gute Startvoraussetzungen sein. Junge Leute sind meist offener, etwas Neues zu lernen als ältere Semester. Respekt scheint der junge Mann auch zu haben und er stammt aus guten Verhältnissen. Jede Gemeinde heutzutage würde sich freuen, wenn so jemand plötzlich auftaucht und fragt, was muss ich tun, um in alle Ewigkeit bei Gott zu sein? Den würden wir unbedingt gewinnen wollen, oder? In der Vergangenheit hatten wir schon interessante Gespräche mit Besuchern und wir sind immer gespannt, was denn die erste Frage sein wird, die kommt. Meistens fragen Menschen nicht gleich etwas zum Thema Erlösung. Manche kommen, weil sie auf Partnersuche sind. Manche kommen, um unterhalten zu werden. Andere schauen sich einfach in vielen verschiedenen Gemeinden um. Auch dieser Mann hier fragt, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Gott allen Menschen ins Herz gelegt hat, er spricht sie offen aus. Aber so gut wie seine Frage klingt, Jesus sieht sich veranlasst, dem jungen Mann etwas genauer auf den Zahn zu fühlen. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem Guten? Es ist nur einer gut. Gut, das ist so ein Wort. Zumindest in unserem Sprachgebrauch bedeutet es nicht mehr so viel. Wir sagen manchmal, das hast du richtig gut gemacht. Längst hat sich in der heutigen Jugendsprache ein anderer Ausdruck etabliert. Tough. T-U-F-F. Tough bedeutet so viel wie cool, krass, stylisch oder beeindruckend. Es leitet sich vom gleichklingenden englischen Wort ab, was natürlich noch ein bisschen anders geschrieben wird. Und es bedeutet ursprünglich so viel wie hart, stark, widerstandsfähig. Aber im Deutschen bringt man es eher mit einer positiven Ausstrahlung in Verbindung. Juden, die haben noch was ganz anderes gesagt. Die haben nicht gesagt, das ist aber tough. Ein Jude würde sagen, das ist tough, wenn sie Respekt für etwas ausdrückten oder für jemanden. Dieser Ausdruck, das ist etwas, das göttliche Qualität beschreibt. Erinnert ihr euch, dass Gott sein unverdorbenes Schöpfungswerk immer wieder mit diesem Wort Tov kommentiert? In einer Welt, wo inzwischen die Sünde Einzug gehalten hat, ist nicht einfach mehr so tough, wie wir vielleicht denken mögen. Nur noch einer ist im absoluten Sinne gut. Gott. Wer Jesus als guter Lehrer anspricht, der redet entweder unbedacht oder er sagt etwas über Jesus aus, was fast schon dem Bekenntnis von Petrus gleichkommt, der einige Zeit vorher bekannt hatte, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn Jesus wirklich ein guter Lehrer ist, dann heißt das, er besitzt die gleichen göttlichen Eigenschaften wie sein Vater. Daran hat der junge Mann wahrscheinlich eher nicht gedacht. Der zweite Teil seiner Frage macht deutlich, dass er das Konzept von gut nicht wirklich verstanden hat. Er sagt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus tut nun etwas, um ihm sein mangelndes Verständnis vor Augen zu führen. Er gibt ihm eine zutiefst jüdische Antwort. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. So eine Antwort hätte der junge Mann durchaus von nahezu jedem anderen Rabbi auch bekommen. Über 600 Gebote gab es. Dazu kamen noch unzählige Zusatzvorschriften der jüdischen Tradition. Wer diese Listen sieht, spürt irgendwann, dass er etwas vergessen haben könnte. Oder er fragt sich, welche Gebote besonders wichtig sind. Und in diese Richtung scheinen die Gedanken dieses jungen Mannes hier zu gehen. Er fragt dann weiter, welche Gebote? Er glaubt, er kann aus sich heraus gerecht genug sein, wenn er genügend gute Taten vollbringt, vor allem, wenn es die richtige Sorte von guten Taten ist. Jesus antwortet mit einer kleinen Liste. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Ist euch aufgefallen, dass Jesus hier zwar viele von den 10 Geboten auflistet, aber nicht alle? Und ist euch auch aufgefallen, dass Jesus von den beiden größten Geboten überhaupt nur eines zitiert? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Welches andere Gebot fehlt da und bleibt unerwähnt? Von den 10 Geboten nennt Jesus genau die Gebote, welche auf der Liste seines Gegenübers bereits ein Häkchen dran hatten, nämlich Nummer 5 bis Nummer 9. Alles erledigt. Check. Unerwähnt bleiben Nummer 1 bis 4 und Nummer 10. Nummer 1 bis 4 haben mit der Beziehung zu Gott zu tun, keine anderen Götter anbeten, kein Abbild von Gott machen, Gottes Namen nicht missbrauchen und den 7. Tag heiligen, wo Gott ruhte, wo Gott von seiner Schöpfung sagen konnte, alles ist sehr gut geraten. War die Beziehung des jungen Mannes zu Gott in Ordnung? Hätte er auch da sagen können, das habe ich alles gehalten? Hatte er wirklich nichts an Gottes Stelle getan? Befolgte er auch wirklich das erste große Gebot, nämlich du sollst Jahwe, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben? Und was war mit dem 10. Gebot? Es lautet, du sollst nicht begehren. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum der Herr diesem jungen Mann einen Befehl gibt, der zeigt, was ihm fehlte und der gleichzeitig seine wahren Motive offenlegte. Ich lese nochmal Verse 21 bis 22. Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Sein Reichtum stand ihm im Weg. Er hatte Gebote 5 bis 9 gehalten, zumindest rein äußerlich, aber er war durch seine Gier an Nummer 10 gescheitert. Sein Geld war sein Gott. Und deshalb hatte er kein ewiges Leben. Wichtig, diese Antwort von Jesus scheint hart, aber laut dem Bericht von Lukas hatte Jesus den jungen Mann wirklich lieb gewonnen. Und er sagte ihm das im Ausdruck von Liebe. Aber als der junge Mann schließlich weggeht, steht nicht die Trauer des Herrn im Vordergrund, sondern die Trauer eines erstrangigen Kandidaten, der Gottes Weg ablehnt und letztendlich entscheidet, nicht mitzugehen. Ich habe ein bisschen in der frühchristlichen Literatur geschmökert. Besonders wertvoll sind da die Werke, die geschrieben wurden, lange bevor die Kirche zur Staatskirche wurde. Da gibt es einen Kirchenleiter namens Clemens von Alexandrien. Er schreibt um 200 nach Christus einiges zum Thema, welcher Reiche kann gerettet werden. Er verneint die Frage, ob nun fortan alle ihren Besitz verkaufen sollen, wenn sie die Ewigkeit mit Gott verbringen wollen. Und ich lese euch mal auszugsweise aus diesem Werk was vor. Zitat: Denn sonst müssten diejenigen, die überhaupt nichts besitzen, sondern völlig mittellos sind, die Bettler, die am Wege liegen, aber von Gott und der Gerechtigkeit Gottes nichts wissen, allein deswegen, weil sie so ganz arm sind, die Glücklichsten sein, von Gott am meisten geliebt werden und allein das ewige Leben besitzen. Andererseits ist es aber auch nichts Neues, dass jemand auf sein Reichtum verzichtet und ihn den Armen oder seiner Heimatstadt schenkt. Dies haben schon viele getan, bevor der Heiland auf die Erde herniederkam. Die einen, um Zeit für die Philosophie zu haben und der toten Weisheit zuliebe. Die anderen aus törichter Ruhmesliebe und aus Eitelkeit. Zitat Ende. Das ist auch so ähnlich bei Paulus formuliert. Ne? Der sagt, wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, aber keine Liebe hätte, nützt es mir nichts. Gleichzeitig muss gesagt werden, dass jeder von uns in Situationen kommen kann, wo Gott prüft, ob du ihn mehr liebst als alles andere. Als es in der ersten Gemeinde damals in Jerusalem zu Versorgungsengpässen kam, da haben einige wirklich ihre Güter verkauft, um dieser Not abzuhelfen. Sie haben nicht nur theoretisch gesagt, mein Geld gehört Gott. Sie haben wirklich gegeben. Wir wissen natürlich auch von einem Ehepaar, was aus törichter Ruhmesliebe gespendet hat. Und sie waren beide kurz darauf tot. Aus welchen Motiven geben wir? Wir kennen Christen übrigens, die das Minimalisieren für sich entdeckt haben. Sie schaufeln ihr eigenes Leben frei von Dingen, die ihnen den Blick auf den Herrn verstellen. Dinge, die daran hindern, anderen effektiver zu dienen. Sie haben entdeckt, wie befreiend es ist, Zeug wegzugeben. Schlussendlich haben sie mehr Platz und ihre Gedanken kreisen viel weniger um all das, was noch so herumsteht. Und ganz nebenbei gesagt, sie gehören zu den besten Gastgebern, die ich kenne. Hier noch ein paar Worte von Clemens, der sicherlich nicht die Autorität eines Apostels hat, aber der auch hier ein paar nützliche Gedanken zu diesem Thema äußert. Zitat: Wer Vermögen und Gold und Silber und Häuser als Gottes Gabe besitzt und Gott, der es gegeben hat, damit zum Wohl der Menschen dient und sich dessen bewusst ist, dass er all dieses mehr seiner Brüder als seiner selbst wegen besitzt und Herr seines Vermögens, nicht ein Sklave seines Besitzes ist und ihn nicht in seinem Herzen trägt und ihn nicht zum Ziel und Inhalt seines Lebens macht, sondern immer auch ein edles und göttliches Werk zu vollbringen sucht. Und fähig ist, wenn er einmal seiner Güter beraubt werden sollte, auch ihren Verlust mit Gemütsruhe zu ertragen. Ebenso wie den Überfluss an ihnen. Wer alle diese Eigenschaften hat, der wird von dem Herrn selig gepriesen und arm im Geiste genannt, würdig, ein Erbe des Himmelreiches zu werden, nicht ein Reicher, der das ewige Leben nicht gewinnen kann. Zitat Ende. Ja, wie sehr einem Reichen das Reich Gottes versperrt bleibt, das sehen wir, wenn Jesus erklärt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Gelegentlich kursiert da Land auf Land ab noch die Legende, nach es in der Stadtmauer von Jerusalem ein winziges Nebentor gab, welches man als Nadelöhr bezeichnet hat. Dort hätten sich dann die Kamele bücken müssen, nachdem man sie vorher ein bisschen entladen hat, und dort konnten sie sich nur mit Mühe hindurchzwängen und dann wäre es sinnbildlich zwar schwierig, aber doch nicht ganz unmöglich hineinzukommen. Tatsache ist, ein solches Tor gab es nie. Jesus zeigt mit diesem Größenvergleich, wie ernst die Situation für all jene ist, die sich an irgendetwas festklammern, anstatt zu überlegen, wie sie es für Gottes Reich verwenden können. Es ist ihnen unmöglich, bei Gott zu sein. Die Jünger von Jesus haben verstanden, dass der Herr das so meint, wie er das sagt. Sie sind entsetzt und fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Für den jungen Mann war es vorerst unmöglich. Er war nur an einer Verbesserung seiner Situation interessiert, nicht wirklich an einer Beziehung mit Gott. Und Clemens, da kommentiert diese Stelle mit den Worten, Zitat, wiederum ist auch dieses Wort voll großer Weisheit, weil der Mensch, der sich für sich bemüht und die Freiheit von Begierden zu erlangen strebt, nichts ausrichtet. Wenn er aber offenbar ganz sehr danach strebt und sich alle Mühe gibt, so erringt er den Sieg dadurch, dass ihm Gottes Kraft zur Hilfe kommt. Und er sagt dann noch später, jemanden gegen seinen Willen zu retten, das ist Gewalt. Jemanden, der es sich wünscht, das ist Gnade. Nun ja, der junge Mann ist fort. Zurückbleiben diejenigen, welche schon länger mit Jesus gehen. Mit ihnen und ihrer Frage können wir uns vielleicht ganz gut identifizieren. Vers 27, da erklärte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir denn dafür bekommen? Zwischen den Zeilen gelesen, klingt das so wie, du kannst doch stolz auf uns sein, Herr. Wir haben so viel aufgegeben. Wir sind besser als der reiche Jüngling, oder? Was haben wir davon? Wir sollten die Ersten in deinem Reich sein. Oh ja, in vielerlei Hinsicht sind Petrus und die anderen Erste in Gottes Reich. Wir sehen rückblickend, welche große Rolle diese ersten Jünger des Herrn bis heute spielen. Mit ihnen hat der Herr Jesus das Fundament der Gemeinde gebaut. Ihr geistgeleitetes Wort war und ist und bleibt verbindlich. Dieses Wort zeigt Menschen bis heute, wie sie wiedergeboren werden können und ewiges Leben erhalten können. Für Petrus und die anderen Apostel waren das noch Zukunftsworte. Für uns haben diese Worte schon begonnen, sich zu erfüllen. Genauso wie die folgende Verheißung. Auch sie bezieht sich nicht nur auf das Leben nach dem Tod. Jesus sagt, jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es hundertfach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Tatsächlich muss jeder irgendetwas zurücklassen, wenn er oder sie Jesus nachfolgen möchte. Für den reichen Jüngling stand das Geld im Weg. Für manche sind es Familie oder Freunde. So mancher Nachfolger denkt auch an die Karriere, welche außerhalb von Christus möglich gewesen wäre. An all die beruflichen Chancen, die man vielleicht auch verpasst hat. Dass wir so viel mehr dafür bekommen, dieser Gedanke verblasst da manchmal. Der Person, die schon viel in Gottes Reich investiert hat, mehr als so manch anderer investiert hat, was könnte man ihm oder ihr noch sagen? Stellt euch vor, Jesus würde sich umdrehen und zu dir oder zu mir sagen, eines fehlt dir noch. Die Geschichte, mit der wir schließen wollen, das Gleichnis, das Jesus erzählt, geht ungefähr in diese Richtung. Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Denn mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tagelohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen, ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er, der Gutsherr, dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da sind zuletzt gekommen und haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Ja, wenn Gott anderen gnädig ist, die weniger investiert haben als wir, sollen wir das nicht hinterfragen oder uns unfair behandelt fühlen? Es zeigt vielmehr, ob wir wirklich die selbstlosen Geber sind oder ob irgendwo tief versteckt noch der Neid lauert. Manche Nachfolger von Jesus kommen erst spät dazu, nachdem sie den größten Teil ihres Lebens ohne Gott verbracht haben. Klar haben sie vielleicht nie erlebt, wie es war, in der DDR für den Glauben benachteiligt zu werden. Und sie waren vielleicht auch nie an missionarischen Einsätzen im Ausland beteiligt. Sie können auch nicht auf Jahrzehnte des Gebens und Mitteilens zurückblicken. Gott nimmt sie jetzt an, so wie er uns einst angenommen hat. Übrigens, im Vergleich mit den Juden und den frühen Christen sind wir alle als ehemalige Heiden, wie jene Arbeiter, die erst kurz vor Schluss dazukommen. Na, denken wir uns das mal heilsgeschichtlich. Wir sind die Latecomers. Keiner von uns hat Wüsten durchzogen und auf das erste Kommen des Messias gewartet. Niemand von uns hat Christenverfolgungen erlebt. Niemand musste sich je als Reformator behaupten. Keiner saß unter Lebensgefahr da und hat die Bibel in eine andere Sprache übersetzt. Und trotzdem dürfen wir heute hier sein und uns in der noch verbliebenen Zeit einbringen. Gott sei Dank, bei Gott dürfen die Letzten Erste sein.